Sehr gut. Ja, willkommen in der CGT. Ich habe Gott gefragt, was ich heute euch erzählen soll, predigen soll. Das ist ja so, ja, wie macht man das? Wirft man die Würfel oder so? Und ich habe den Wunsch gehabt, etwas aus dem Alten Testament auszuwählen. Das Alte Testament ist alt, auch das Neue Testament ist schon alt. Aber das Alte Testament ist nicht veraltet, glaube ich. Da hat es noch die eine oder andere Perle drin für uns oder immer wieder mal etwas, was in dem Wort Gottes steht. Und da gibt es auch vieles über Gottes Eigenschaften, über Gottes Herz. Und ich möchte die Gedanken mit euch teilen, was da aufgepoppt ist. Tiefer und weniger tief. Ich möchte euch mitnehmen auf die Reise durch den Psalm 33. Es geht eigentlich so los wie unser Gottesdienst. Mit Lobpreis. Da steht: Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Tönt sympathisch, oder? Lobpreis, Gottesdienst. Etwa so wie bei uns in der CGT, oder? Wir starten mit Lobpreis und auch der Psalm 33 legt los mit Lobpreis. Und mir sind die drei ersten Worte aufgefallen von jedem Vers. Da sind so Aufforderungen an uns. Da steht jubelt. Dann habe ich mal geschaut, ja, was heißt jubel? Also was heißt, wenn man im Internet nach Jubeln sucht, oder? Dann kommen die Resultate und dann kommen solche Fotos von einem, was auch immer, die Schweizer waren dabei. Jubelt im Lobpreis. Ja, sieht man nicht so viel, hat man auch schon gesehen. Oder preist den Herrn. Preist. Preisen. Das Wort habe ich nachgeschlagen. Ich versuche ab und zu die Wörter dann im Urtext oder in der Konkordanz nachzuschlagen, im Wörterbuch, was das heißt. Und preisen heißt, also das macht man nicht so. Das geht nicht. Preisen heißt, mit den Händen etwas tun. Also die Hände sind, also nicht eben versteckt, und es heißt sogar etwas werfen. Oder? Und wenn ich etwas werfen will, ja, wirf mal einen Ball, wirf mir den Ball zu, dann machst du nicht so, oder? Sondern machst du so, oder eben, es bewegt sich etwas. Und das ist mir so aufgegangen jetzt hier bei diesem Wort preisen, ja, wir sagen Lobpreis, also wir werfen dem Herrn unser Lob zu. Auf ihn. Und das passiert halt mit etwas Action, indem wir nicht einfach nur so auf dem Stuhl halb einschlafen. Und dann singt ihm ein neues Lied. Singen, es hat mit Tönen zu tun, auch, also alle drei Wörter sind nichts mit Stillsein, sondern eher das Gegenteil. Da haben wir Geräusche, wir haben Gesang, was jetzt bei Corona zwar ein bisschen eingeschränkt ist, aber trotzdem sind wir aufgefordert, eben unseren Gott anzubeten, ihm zuzujubeln, ihm zuzurufen. Und beim Fähnen, beim Sport, oder da sitzt man ja auch selten einfach nur so beim Match, also die einen schon, die anderen, die dann ein bisschen angefressener sind, die stehen dann in der wilden Kurve oder auf dieser Seite, und da geht es dann schon, geht dann die Post ab. Und Ja, ist die Frage, können wir das auch in der Anbetung vor Gott ein bisschen unser Jubel oder unsere Gefühle ausdrücken, so wie wir das eben bei diesen Sportanlässen sehen. Ja, aber warum machen wir dann diesen Lobpreis oder warum sollen wir diesen Lobpreis machen? Im Vers 4 geht der Psalmist weiter und schreibt, denn, oder? Jetzt zuerst Lobpreis, macht Lobpreis. Und es sind beim Lobpreis nicht nur einfach nur, ja, wenn ihr euch gut fühlt oder wenn alles gut läuft, sondern es sind eigentlich so Befehlsformen, oder? Jubelt, preist, singt. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Ja, um wen geht es hier in diesen zwei Versen? Nicht um mich, sondern um den Herrn, um Gott. Er ist im Zentrum. Also wir machen Lobpreis, weil er im Zentrum ist. Weil es um ihn geht und nicht um uns. Und er fordert uns ja, wie gesagt, deutlich heraus, zu singen, zu preisen. Und das ist eine Aufforderung an uns. Es ist eine Aufgabe, ihm zuzujubeln. Es ist unsere Aufgabe, ihm zuzusingen. Und warum wir das tun? Weil sein Wort richtig ist. Sein Wort ist gerade. Weil wir sein Wort haben, das Alte und das Neue Alte, das Alte Neue Testament, wir haben es da. Stiniwi, ja. Darf ich sie heben? Gemeindeeigentum. Also ich nehme sie nicht heim. Sein Wort haben wir. Und dort können wir auch immer wieder hineingehen und etwas suchen für uns. Etwas, was für uns gerade dran ist. Und sein Werk, das, was Gott tut, das geschieht in Treue. Oder was er getan hat schon, was wir eben auch in diesem Buch lesen können, das hat er in Treue gemacht. Treue ist etwas Festes. Wenn es nicht mehr fest ist, dann ist es untreu. Und die Treue ist nicht wackelig. Seine Werke sind fest. Und er ist treu gegenüber sich selber, aber auch gegenüber den Menschen. Ich bleibe treu heißt, ich stehe zu mir oder ich bleibe mir treu. Ich zweifle nicht. Oder ich bleibe meiner Frau treu, ich gehe zu niemand anderem. Oder ich bleibe meinem Freund oder meiner Freundschaft treu, zu meinen Freunden. Manchmal verstehen wir aber seine Werke nicht so komplett, oder? Er macht es in Treue und dann ist es gut, wenn wir ihm auch glauben, dass er eben uns treu ist und nicht gegen uns. Wenn uns etwas passiert, das wir nicht verstehen oder etwas, wo wir nicht weiterkommen, so wie Nadja gesagt hat, oder wie sie mit Gott nicht weitergekommen ist und wir verstehen es nicht. Aber trotzdem können wir eben glauben und auf ihn vertrauen, dass seine Werke treu sind. Gleichzeitig liebt er die Gerechtigkeit und das Recht. Gerechtigkeit hat oft mit Gesetzen zu tun. Oder es ist definiert, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was gerecht ist, was ungerecht ist. Und es hat oft dann auch mit Konsequenzen zu tun. Wenn du zu schnell fährst und erwischt wirst, dann. Wenn du hier drinnen Kaffee trinkst, dann. wenn du Peter nicht guten Tag sagst, dann. Und das Alte Testament ist voll von diesen Beispielen, von diesen Angaben oder diesen Vorgaben von Gott, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und wenn du es trotzdem machst oder eben wie du wieder ins Reine kommst. Und es hat zum Teil dann auch mit Bestrafung zu tun. Im Psalm 50 steht: Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Also Gott ist der Richter und eben sehr vieles ist mit Gesetzen geregelt. Viele Verhalten sind irgendwo definiert, eben was man darf und nicht darf. Und es gibt wenig Spielraum, etwas anderes zu tun. Sein Wort ist eben gerade. Sein Wort ist klar. Und sein Wort ist richtig. Aber Gott ist nicht nur dieser gerechte und rechtschaffene Gott. Seine Gnade ist trotzdem nicht weit. Und er kann gnädig sein. Er hat im Garten Eden, wo Adam und Eva da drin waren und sich nicht an die Vorgaben Gottes gehalten haben, hätte er sie wahrscheinlich theoretisch auslöschen sollen müssen, aus seiner Gerechtigkeit, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Aber er war gnädig und hat sie eben nicht ausgelöscht, sondern hat sie einfach aus dem Garten vertrieben und er war ihnen gnädig. Hat sie weiterleben lassen. Das ist für uns nicht immer so einfach, dieses Gerechtigkeit, Gerechtsein und aber auch diese Gnade. Ich persönlich sehe bei anderen Menschen ab und zu Dinge, die nicht gerecht sind oder nicht richtig sind oder nicht gut sind. Und dann fällt es mir nicht so schwer, mich darüber aufzuregen oder mich darüber zu stellen und sagen, ha, schau mal der und der bin ich viel besser und so weiter. Oder auch meine Kinder haben meine Gerechtigkeit und meinen Rechtssinn schon kennengelernt. Oder? Und dann braucht es wie die Überwindung, dann trotzdem manchmal von dieser Gerechtigkeit in die Gnade zu wechseln und sagen, komm jetzt, Schwamm drüber oder Auge zudrücken. Denn die Gnade ist genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger. Das gehört einfach zusammen. Wir können nicht nur auf der einen Seite stehen bleiben. Es ist ein Wechselspiel. Diese Gerechtigkeit und diese Gnade von Gott. Bei ihm ist Gerechtigkeit und Recht und Gnade kein Widerspruch. Bei uns eben manchmal schon. Im Psalm 89 steht: Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Er hat eben diese beiden Eigenschaften. Er kann Recht verschaffen, aber auch gnädig sein. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden, steht im Psalm 103. Oder im Psalm Römer 12 steht: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Gottes Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will nicht vergelten, spricht der Herr. Und im Psalm 103, Vers 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Es ist wie gesagt eine Spannung, diese zwei Bereiche, und genauso ist unser Gott. Dann im Vers 6 steht, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch des Mundes. Er sammelt Wasser des Meeres wie ein Wall und legt in Behälter die Fluten. Also Gott hat mit seinem Atem die Welt geschaffen. Er hat etwas kreiert. Das haben wir schon oft gehört. Was können wir mit unserem Atem machen? Eine Scheibe beschlagen und hineinzeichnen? Oder wenn wir sehen, dass er das Wasser sammelt des Meeres und das Wasser in so einen Behälter legt, dann kommt mir meine Sandkastenzeit in den Sinn. Da haben wir auch mit Wasser gespielt und Sand und Burgen gebaut und Gräben gezogen. Und das Wasser war dann halt hier drin. Und so hat Gott nicht aus dem Sandkasten, aber in der Welt eben dieses Wasser eingegrenzt. Er ist natürlich größer als wir in unserem Sandkasten. Er hat die Kontrolle über die ganze Welt. Er hat sie geschaffen mit seiner Liebe und Gnade. Im Vers 8: Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wir sollen uns vor Gott scheuen oder fürchten oder Angst haben. Ich habe mir überlegt, ja, Angst. Was heißt Angst oder Furcht haben oder sich scheuen? Ich denke, es ist nicht eine Angst im Sinn von einem, sag ich jetzt mal, von einem gewalttätigen Menschen Angst haben, sondern es ist eine Art Respekt vor ihm haben. Weil er eben so groß und so mächtig ist, wenn wir jetzt lesen, dass er die Welt gemacht hat, oder was in diesem Psalm hier so steht, die Größe des Herrn ist so enorm. Und wir müssen aber keine Angst haben, sondern wir können ihm ehrfürchtig begegnen. Wir können vor ihm kommen und sagen, wow, unser Gott, wow, das ist mein Gott. Und nicht nur, er interessiert sich für mich. Also keine ängstliche Furcht, sondern eher eine verehrende Furcht. Oder wenn du vielleicht bei der Arbeit, wenn dir eine große Aufgabe gegeben wird und du denkst, boah, wie schaffe ich das? Dann einfach dieses Staunen, ja, das wird mir zugetraut und das schaffe ich. Und so auch vor diesem Gott zu sehen, hey, das ist mein Gott und vor ihm kann ich kommen. Und dann im Vers 10, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich die Nation, derer Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Im Alten Testament gibt es zwei Typen von Nationen. Wir haben Israel, die auserwählte Nation von Gott, und wir haben alle anderen. Und hier im Vers 10 sind eben die anderen gemeint. Oder die nicht mit Gott unterwegs sind oder die nicht von Gott auserwählt sind. Und was auch immer der Mensch geplant hat, Gott steht darüber. Oder was die Nationen geplant hat, Gott kann sich nicht aus der Ruhe, bringt sich nicht aus der Ruhe. Sein Thron steht fest. Es ist ein großes Ungleichgewicht. Die Nationen und Völker können Gott nichts anhaben. Er vereitelt ihre Gedanken. Er steht drüber. Er kann sie zunichte machen, ihre Gedanken, ihre Pläne. Aber was Gott entscheidet, hat für immer Bestand, hat für Ewigkeit Bestand, für immer. Und glücklich ist die Nation, die eben Gott als den Herr hat. Glücklich können wir sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die Menschen ohne Jesus und die Menschen mit Jesus ist ein großer Unterschied. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir haben sogar ein Erbe, ein Erbteil. In Galater 3, Vers 29 steht: Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Ja, dieser große, unendlich große Gott, und auf der anderen Seite sind wir als Menschen. Im Vers 13 steht: Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Er, dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der groß ist über allem, er interessiert sich für uns, für jeden Einzelnen von uns. Wir wurden von ihm geschaffen und er hat jedes einzelne Herz geschaffen. Und er achtet auch auf unsere Werke. Am Anfang ging es um seine Werke, jetzt schaut er auf unsere Werke. Jetzt beim nächsten Bild siehst du den älteren Herrn mit Bart. Und du suchst jetzt eine Person, oder? Ein älterer Herr mit Bart. Findest du ihn nicht, oder? Gott schaut auf die ganze Erde und er weiß, wo du bist. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, wie es mir geht. Er weiß, was ich denke. Er weiß, was ich geplant habe, was ich tue. Nicht nur einmal am Tag, sondern jede Sekunde, jeden Moment, jeden Augenblick. Und ich bin nur einer von fast 8 Milliarden und hier haben wir vielleicht 50 und wir sind schon überfordert. Also zur Auflösung hier. Er schaut uns alle an, jederzeit, jeden Moment. Ja, wir gehen keinen Schritt, ohne dass er es nicht weiß. Und wir machen viele Schritte und denken, wow, sind wir gut, wow, wir können das, wir können dies, wir haben diese Fähigkeit und so weiter. Oder wir haben dies und das erreicht. Im Vers 16 geht es weiter. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Ja, was ist jetzt mit unserer Kraft aus der Perspektive Gottes, mit dem, was wir können, mit dem, was wir wissen, mit dem, wo wir stark sind? Ja, hier wird gerade das Gegenteil dargestellt. Oder wir verlassen, oder der König verlässt sich auf die Größe seines Heeres, oder der Held auf seine Kraft. Oder ja, ich habe ja ein Pferd, das rettet mich. Was ist mit unserem Geld, mit unserer Karriere, mit unserer Ausbildung, was wir erreicht haben? Kann es uns retten? Kann es uns beschützen? Wir haben ein anderes Beispiel in der Bibel von Gideon, als er gegen die Midianiter kämpfen soll. Der Herr Gideon hatte eine große Armee und Gott sprach zu ihm: Zu zahlreich ist das Volk bei dir, dass ich dir Midian in deine Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Also Gideon musste die Armee verkleinern, damit Gott die Ehre bekommt. Dass sie nicht sagen können, wir haben es geschafft, sondern die kleine Armee hat es geschafft mit Gottes Hilfe. Vertrauen wir auf unsere eigenen Kraft oder auf unsere eigene Stärke, anstatt auf Gott? Das Ross ist zwar stark, aber im falschen Moment, wenn es wegrennt, stehen wir ohne PS da. Auch sind wir auf uns alleine gestellt. Also es kann ein Trug sein, dass wir eben auch uns auf die falsche Kraft verlassen, dass wir sagen, okay, wir können es, wir haben es. Meine Pläne sind gut, meine Werke sind gut, was ich erreicht habe, ist gut. Im Vers 18 geht es weiter. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen und weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Hier ist der Mensch wieder ganz im Hintergrund, beziehungsweise das, was wir erreicht haben, unsere Werke. Es sieht auch nach einer passiven Haltung aus. Ihn fürchten, auf ihn harren, auf ihn warten, sich freuen, ihm vertrauen. Wir sind aufgefordert, uns auf Gott zu verlassen, auf seine Gnade, auf seine Rettung, auf seine Hilfe. Er ist unser Schild und eben unser Schutz. Was heißt das bei uns im Alltag? Können wir nur auf dem Sofa sitzen und warten, bis etwas passiert? Oder sollen wir aktiv werden? Oder eine Mischung davon? Es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir nur herumsitzen sollen, sondern wir sind aufgefordert, eben etwas zu tun, diesen Gott zu fürchten und auf ihn hoffen, auf ihn vertrauen. Wir können uns überlegen, Gedanken machen, was er getan hat, so wie es auch in diesem Psalm steht. Gott hat das gemacht, seine Werke sind so, er ist treu, etc., etc. Und dann kommen wir in dieses Staunen, in diese Größe Gottes hinein, die er hat, und können so uns auch wieder auf ihn orientieren oder fokussieren und darauf vertrauen, dass er eben kommt zur richtigen Zeit. Dieses Präsent haben von Gott im Alltag. Ich habe mir vor ein paar Tagen hier eine Rippe ganz, ganz leicht angestoßen, aber ich spüre es immer noch. Das bleibt ein paar Tage oder Wochen. Und wenn ich tief einatme, merke ich es, oder wenn ich mich irgendwo falsch hinlege, merke ich es. Und dann habe ich dann gedacht, ja, genau so sollte ich mich wie an Gott erinnern im Alltag. Einfach mal so. Ups. Ah ja, genau. Genau, unser Gott, er ist da. Er ist hier. Jetzt. Also, dass er wie diesen Platz hat im Alltag bei uns, nicht nur am Sonntag von 10 bis 12, sondern eben jederzeit. Dass wir das präsent haben, dass er eben hier ist und dabei ist. Und das ist so ein, ist nicht eben dieses passive Zurücklehnen, sondern es ist ein doch etwas aktiv sein, in vor allem dann auch in den Gedanken, dass unser Gott da ist. Und was verspricht er noch? Warte, ich gerade kurz lesen, wo das steht. Genau, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wo, als meine Kinder klein waren und sie am Wasser gespielt haben, war ich nicht immer da gleich daneben, aber mein Auge war immer auf sie gerichtet. Oder ich habe sie beobachtet, was sie machen, damit ich eingreifen kann. Und so ist Gottes Auge auch auf uns gerichtet. Wie wir vorhin auch da diese Menschengruppe gesehen haben, oder wenn wir uns eben die ganze Welt vorstellen, sein Auge schaut auf jede einzelne Person. Und das bedeutet, er schaut auch auf dich, da wo du bist und was du gerade machst. Er rettet uns und er hält uns am Leben. Das sind wahrscheinlich nicht gerade die akutesten Ängste, die wir heutzutage mittragen, das Überleben. Aber damals waren das reale Themen. Und Gott kann uns vom Tod erretten. Er hat das eigentlich bereits gemacht, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen, hat er uns von dem ewigen Tod gerettet. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott unser ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Aus dem 1. Johannes 5. Also das ewige Leben für immer und ewig, und das ist für uns auch wahrscheinlich nicht so einfach irgendwie zu fassen. Ewig, oder? Das hört nie auf. Alles, was wir kennen, hört auf. Irgendwann ist es vorbei. Aber bei Gott geht es eben ewig. Und dann noch länger. Und noch länger. Und noch länger. Und es hört nicht auf. Und unsere Seele wartet auf den Herrn. Sind wir in dieser Warteposition, in dieser aktiven Warteposition, also eben nicht nur die Beine hochlagern, sondern wirklich erwarten, dass Gott etwas tut? Bin ich da innen bereit, auch seine Hilfe anzunehmen, dass wenn er kommt, oder sage ich, na, das schaffe ich alleine? Ich kann ja auch viel selber, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe das erreicht. Aber nehmen wir Gott noch so in Anspruch, wie er eben helfen könnte, oder sind wir gut und gerne allein unterwegs, und wenn uns was zustößt, dann fragen wir, hallo, ich habe eine Frage, ich komme nicht weiter. Er ist auch unser Schild, unser Schutz, so wie bei Star Wars und Krieg der Sterne. Und dann ist der Schutzschild da, oder? Aber sie haben es auch einschalten müssen, oder? Oder wenn noch früher da mit diesen Schilden vor der Rüstung, du hast den Schild einfach nicht einfach nur mitgeschleift, oder? Das war da aktiv. Und der Herr kann dieser Schild sein. Gott kann uns ein Schild sein, dass er eben uns beschützt. Haben wir den Schild aktiviert vor diesen Angriffen, die eben kommen können, Tag und Nacht? Und dieses Schild, das er ist, das lässt nicht nach an Kraft. Das ist immer, immer da, wenn wir es einschalten. Und im Vers 21 heißt es, den in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Der Kreis schließt sich wieder, wir kommen zurück zum Lobpreis, in dem wir uns freuen können, und wir freuen uns, weil wir ihm vertrauen, weil er eben dieser große Gott ist, dieser Wow-Gott, der sich für uns interessiert, für unseren Alltag, für uns als kleine einzelne Menschen im Vergleich zu ihm. Und wir können uns freuen, weil er verspricht, was er hält. Er hält, was er verspricht, Entschuldigung. Er ist der, der eben zu seinem Wort steht. Und wir sind die, die manchmal eben etwas sagen, was wir dann nicht einhalten. Aber was er sagt, oder auch was hier drin steht, das hält er. Und seine Gnade ist über uns, indem wir auf ihn harren. Bedeutet das, dass wir seine Gnade beeinflussen können? Das gleich wie. Wie ist da der Zusammenhang? Seine Gnade ist über uns, gleich wie wir auf ihn harren. Also wenn ich auf ihn harre, ist seine Gnade noch mehr mit mir. Wir können mit Gott unterwegs sein und er ist mit uns unterwegs. Seine Gnade ist mit uns. Haben wir unseren Gott präsent im Alltag? In diesen Tagen, in diesen Wochen, wie wir schon gehört haben, bei der Arbeit, in den Ferien, was auch immer du tust oder denkst, Gott möchte einen Platz haben bei uns, bei jedem von uns. Amen. Wir lassen die Band noch ein Lied spielen und dann würde ich noch zum Abschluss dann den Segen sprechen.